Die 80er, der Musikpodcast.
Ganz, ganz erfolgreiche Musik aus der DDR, in der DDR, in den 80ern. Wir haben eben Musik von Pudis gehört. Das war der Anfang des Albums Das Buch, und von Sternenkombo Meißen haben wir was gehört. Bernd, wir reden heute über Musik in der DDR, über erfolgreiche Ostbands, aber wir reden auch über Westmusik.
Ja, das ist ja schon ein sehr interessantes Feld, die Musik in der DDR, weil man brauchte ja als Musiker dort eine Erlaubnis vom Komitee für Unterhaltungskunst überhaupt auftreten zu dürfen. Da wurde man geprüft, ob man das auch konnte. Und natürlich wurde diese Musik sehr kritisch beäugt, weil man musste ja drauf gucken, dass man nicht irgendwie zu kritisch wurde. Aber sie war natürlich vielleicht auch dadurch unendlich kreativ. Weil man versuchte natürlich, sich da auch das auch zu umgehen und da eben kreativ mit umzugehen.
Und Westmusik war natürlich sehr populär auch im Osten. Also das sind so Beispiele von Westmusik, die im Osten sehr erfolgreich gewesen sind, so vor allem aus dem elektronischen Bereich. Und über diese ganzen Sachen reden wir heute, Bernd, ne?
Ja, und natürlich haben die jungen Menschen in der DDR auch sehr auf das gestanden, auf das wir auch gestanden haben. Ich meine, ich bin ja groß geworden, ich war ja nur 100 Kilometer weg in Kassel damals, war man ja sehr nah an Thüringen dran, obwohl man sehr wenig Kontakt hatte. Und es war eine ähnliche Musik und die waren für ähnliche Sachen begeistert, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Also vielleicht sogar noch mehr begeistert, als wir es damals waren, weil für uns war es normal.
Wir haben nur ein Problem, ne? Wir sind beide Wessis, ja. und wissen das nur aus Erzählungen. Deshalb haben wir uns Verstärkung geholt mit einem Musiker und Menschen, der in der DDR groß geworden ist und der viel, viel mehr Ahnung über die Musikkultur in der DDR hat. Hallo Sebastian Krumbiegel von den Prinzen.
Moin, schönen guten Tag. Ein Musiker und ein Mensch, das freut mich ja so zu hören.
Wir sind fast ein Jahrgang. Ich bin 67 geboren.
Ja, ich bin 66 geboren.
Okay, ja, ein Jahr Vorsprung.
Also 66, in Leipzig auch geboren, Sebastian, ne?
Ich bin in Leipzig geboren und wir haben ja in Leipzig durchaus auch Westen empfangen können. Wir haben einerseits, es war ja damals alles terrestrisch, es gab ja noch kein digitales Radio, und wir haben einerseits von Berlin abgestrahlt, weil Berlin irgendwie 200 Kilometer nördlich von uns ist, und andererseits haben wir aber auch von Bayern was gekriegt. Also wir haben teilweise wirklich Bayern 3 gehört und wir haben irgendwelche Westsender gehört, wo wir uns wirklich dann, bevor es dann solche Radiosender im Osten auch gab, die solche Musik gespielt haben, haben wir uns wirklich mit Westsendern über Wasser gehalten und haben da Musik gehört. Aber allgemein ist, was die Musik betrifft, man muss tierisch aufpassen auch heute, dass man irgendwie, also erstmal will ich ganz klar sagen, man darf die DDR nicht verklären in irgendeiner Weise, aber ich versuche trotzdem immer so ein paar Sachen auch zu verteidigen, weil ich da natürlich groß geworden bin und weil ich mich mit Musik beschäftigt habe, weil ich irgendwie ein hungriger Typ war, der Musik hören wollte. Und damals war es ja ganz allgemein eher eine Ausnahme, mal eine elektrische Gitarre im Fernsehen zu sehen, ja. Es gab die Rockpaläste vom WDR, die wir wirklich intravenös uns reingezogen haben. Und dann gab es solche Sendungen wie, was weiß ich, Formel 1 oder sowas. Und das war selten, waren richtige Oasen, die wir uns dann wirklich angeguckt haben. Und irgendwann gab es dann auch im Osten irgendwelche Musiksendungen, die dann auch moderne Musik gebracht haben. Natürlich nur Ostmusik. Aber das war trotzdem ganz allgemein sehr, sehr viel seltener, als es heute ist. Also wenn du heute durchs Fernsehen selbst siehst du permanent oder hörst du permanent Musik und irgendwelche modernen Sachen, und das war damals nicht so. Damals war wirklich eben zwischen Wetten, Das und Kessel Buntes, das war eben schon eher so altehrwürdige Unterhaltung.
Lass uns über Musik sprechen. Wir haben nämlich Platten mitgebracht, also Bernd und ich.
Ja, wir fangen an mit City. Also auch im Westen eine sehr erfolgreiche Band, die ist bei uns in der Hitparade immer drin, mit am Fenster. Und von denen habe ich aber einen anderen Titel mitgebracht. Casablanca.
Casablanca ist da.
City, die werden dieses Jahr 50.
Wenn ich mal jetzt gleich reingrätschen darf.
Unbedingt.
Ich war mit denen schon zusammen auf Tour vor ein paar Jahren. Ich kenne Toni Kral, Fritz Puppel, ich kenne die alle wirklich sehr, sehr gut, mag die auch sehr. Und muss ehrlich sagen, ich war zu DDR-Zeiten anfangs nie so ein richtiger City-Fan. Ich stand eigentlich, also ganz abgesehen davon, dass ich mich sowieso eher an Westmusik orientiert habe, aber wenn es um Ostmusik ging, da stand ich eher auf Bands wie Pankow oder Rockhaus, also eher die frischeren Sachen. Mhm. Und City war für mich immer irgendwie, ja, war für mich nie ein Thema, bis diese Platte kam, die ihr gerade gespielt habt, bis Casablanca rauskam. Und das war eine Platte, die mich unglaublich begeistert hat. Schon mal der Texte wegen. Also weil ihr eben über die Texte gesprochen habt, wie irgendwie Zensur, wie man zwischen den Zeilen gelesen hat. Mhm. Und das war wirklich ein Meisterwerk, was Texte betrifft. Die hatten zum Beispiel ein Lied auf dieser Platte, das hieß Halb und Halb. Und da ging es um das halbe Glück in der zerschnittenen Stadt, also um Berlin, ging es eben halbwegs glücklich und die Halbgötter tanzen ums goldene Kalb, wo wir uns damals echt überlegt haben, wie ist denn dieser Text an der Zensur vorbeigekommen? Und da gibt es eine lustige Anekdote drüber, die mir Toni mal erzählt hat. Als sie in Berlin gespielt haben, wurde ihm vorher gesagt, heute ist Hartmut König da, das war irgendwie so ein FDJ-Oberguru, und dieses Lied bitte nicht spielen. Und daraufhin hat Toni sich auf die Bühne gestellt und hat den Text dieses Liedes zitiert, was eigentlich noch einen viel größeren Eindruck gemacht hat. Okay. Und das, da muss man immer sagen, die Leute damals haben sich immer versucht, Gedanken zu machen, ihre künstlerische Freiheit auszuleben. Und das war nicht ganz leicht, aber es hat uns irgendwie schon auch zu Kreativitätsschüben geführt und eben die Zensur zu umgehen und da irgendwelche Dinge uns auszudenken, die schon auch cool waren, die irgendwie eine neue Sache irgendwie hervorgebracht haben.
Wenn ich das gerade ergänzen darf, Toni Kral hat den Sachverhalt, den du gerade geschildert hast, Sebastian, uns auch mal erzählt.
Im Album Casablanca einige Dinge deutlichst benannt, und zwar so deutlich wie noch nie zuvor. Zum Beispiel haben wir gesagt, wir leben in einem halben Land, in einer halben Stadt, in einer zerschnittenen Stadt und sind aus diesem Grunde auch nur halbwegs zufrieden mit dem Ganzen. Also das heißt, uns fehlt noch etwas zu unserem Glück. Und das wurde auch so verstanden. Die Platte ist veröffentlicht worden. Sie ist dann kurzzeitig mal zurückgezogen worden vom Markt, dann aber doch wieder veröffentlicht worden. Ja, das waren eben die Dinge, die wir zu spüren bekommen haben.
Aber es durften teilweise Songs von der Platte nicht im Radio gespielt werden. Das habe ich jedenfalls gelesen, das weiß ich nicht, das weiß vielleicht Sebastian noch, aber es war auch teilweise schwierig, aber dieses Casablanca, es war sehr interessant, weil es ist ein Konzeptalbum. Es geht nur um Filme.
Es geht Filme. Um den Film, genau.
Und es geht auch um Casablanca, und da hat sich sogar das Falschzitat verewigt. Weil dieses
Play It Again, Sam.
Play It Again, Sam, weil das ist ja eigentlich die Marx Brothers Variante von Play It Again, weil das kommt im Film nie vor. Aber das war irgendwie hier egal, sie haben dieses Zitat genommen, und natürlich ist diese Abschiedsszene ist ja als Bild quasi gemalt.
Von Humphrey Bogart und...
Ja, das ist ja quasi der Text, diese Abschiedsszene mit der Zigarette, und das beschreibt er eigentlich in dem Song sehr schön. Und diese Abschiedsszene kann man natürlich auch anders interpretieren, nämlich dieses Trennung und wie sehr so diese Sehnsucht nach einer Freiheit oder so da verewigt wird. Und das ist vielleicht auch das, was mit dieser Kreativität, dieses Spiel mit, wie kriegt man was an der Zensur vorbei, ohne dass es auffällt. Da waren die schon sehr genial drin.
Ja, weil die Zensurbehörde es einfach nicht kapiert, dass es so einen doppelten Boden hat und dass es andere Interpretationsansätze gibt.
Ja, wobei wir sind ja jetzt hier 87, ne? 87, genau. Ja. Und da ist man schon ja sehr nah an, also da war ja schon vieles möglich, was vielleicht in den 70ern gar nicht gegangen wäre. Oder wie war das?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das versuche ich auch immer wieder klarzustellen. Die Zeit, in der ich groß geworden bin, wir haben vorhin schon gesagt, ich bin Jahrgang 66. Ich habe ungefähr mit 15 meine erste Band gegründet. Und als wir darüber nachgedacht haben, Texte zu schreiben, die dann irgendwann vielleicht auch mal im Radio laufen, da war es eben dann 86, 87 oder so. Und damals war es wirklich so, dass diese Zensur, die man aus den 70er Jahren oder noch früher aus der stalinistischen Zeit kannte, dass es die eigentlich gar nicht mehr so wirklich gab. Also da war Gorbatschow damals im Anmarsch, da ging es um Veränderungen, ging es um Glasnost und Perestroika, und alle Leute haben gedacht, ey, es weht hier irgendwie ein anderer Wind.
Wie war denn das bei dir? Du hast ja schon, also vor und nach deiner Militärzeit, in eigenen Bands gespielt. Du warst bei Phoenix und bei Rockpool. Also um deine Militärzeit drumherum, wie war denn das, wenn man hobbymäßig Musik gemacht hat? Hat man dann auch unter Behörden...
Brauchte man auch eine Lizenz, eine spezielle, ne?
Haben die da genau geguckt, was sie da treibt? War das schwierig?
Ja, es gab so eine sogenannte Einstufung. Wurdest du von einer Kommission eingestuft, und es wurde sozusagen schon auf die Texte geachtet, und es wurde auch darauf geachtet, dass du eben einigermaßen Musik machen konntest. Also ich glaube, es wäre sehr schwierig gewesen, und es war oft sehr schwierig, für eine Punkband zu sagen, wir machen hier Kunst, weil viele Leute, die eben über Musikausbildung nachgedacht haben, eben gesagt haben, das ist doch keine Kunst. Und da sozusagen drüber nachzudenken und zu sagen, hey Leute, wir machen hier drei Akkorde für ein Halleluja und wir erzählen euch einen, das haben die eben nicht verstanden. Mhm. Aber es war, wie gesagt, zu unserer Zeit auch lange nicht mehr so extrem, wie es früher war. Also es tut mir leid, dass ich da jetzt, ich will da wirklich, wie gesagt, auch gar nichts relativieren.
Ja.
Wir finden jede Art von Zensur irgendwie ätzend. Und wir haben gerade jetzt bei uns im letzten Jahr das Kunstfreiheitlied von Danger Dan gehört, was ich wirklich extrem gefeiert habe, weil wirklich viele Dinge, Kunst darf sehr viel, Kunst darf alles, Kunst darf irgendwie Missstände ansprechen, Kunst darf nur Schwachsinn sein, Kunst darf alles. Und deswegen denke ich immer, wir sollten froh sein, dass wir das überwunden haben, dass Kunst in irgendeiner Weise zensiert wird. Weil, wie es bei uns im Grundgesetz steht, eine Zensur findet nicht statt. Und das ist erstmal ein Grund zu sagen, yeah, das sollten wir feiern.
Wir kommen jetzt mal zu Musik aus den 80ern, aus dem Westen, Sebastian, die du gut gefunden hast.
Ich hätte jetzt fast noch weitermachen können, weil ich glaube, gerade die Zensur gibt es natürlich wahnsinnig viele tolle Geschichten. Das mit dem grünen Elefanten finde ich super. Dass man quasi in die Songs, in das, was man gemacht hat, irgendwas eingebaut hat, wo man wusste, das wird eh zensiert. In der Hoffnung, dass das, was dann nicht so deutlich war, durchgehen konnte. Also wie man damit umgeht, das finde ich einfach genial. Muss man sich als Redakteur manchmal auch merken, dass man irgendwie dem Redakteur, hat man damals auch, wenn man irgendwie junger Reporter war, hat man irgendwie gesagt, wenn man Schneider angebot, dann hat man irgendwas rausgeschnitten, dann wurde nicht so viel geschnitten.
So ja, das. Ich kenne das auch, Zensur im Kopf. Also man bietet mehr an, weil man weiß, wird eh was rausgeschnitten, genau. Und dann ist am Ende das dann da, was man so will.
Wir sind ja damit umgegangen, die Vorgängerband der Prinzen hieß Herzbuben. Wir waren zu viert, haben a cappella gesungen und wir haben ein Lied gehabt zum Beispiel, das hieß Ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass so ein Typ wie ich, der nun nicht unbedingt jetzt ein Model-Typ war, der nicht unbedingt so den Astralkörper hatte und wirklich übergewichtig und was weiß ich, wenn ich mich da auf die Bühne gestellt habe und genau diesen Text gesungen habe, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR, da haben die Leute schon gemerkt, ey, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist komisch. Und trotzdem konnte uns da keiner in irgendeiner Weise an den Karren fahren, weil wir haben eben eigentlich voller Selbstironie eine Kritik gebracht, die jeder verstanden hat, obwohl uns trotzdem keiner irgendwie was konnte. Ja. Und das war ein bisschen auch für uns immer so das Ding, dass also eines der frühen Lieder von den Herzbuben ist damals auf die erste Prinzenplatte gekommen. Das war das Lied vom Betriebsdirektor, wo wir darüber gesungen haben, dass die Fische alle auf dem Rücken schwimmen im Wasser und dass der Betriebsdirektor auch mal seine Filter einschalten soll von seinen Fabriken.
Und das ist ja ein sehr brisantes Thema in der DDR gewesen mit dem Umweltschutz und sowas, dass man da Kritik geübt hat. Aber das habt ihr gesungen in der DDR-Zeit noch und dann ist es auf der ersten Prinzenplatte gelandet?
Ja, das waren Sachen, die wir damals schon gesungen haben und die eben dann irgendwie auch die Zeiten überdauert haben, weil Annette Humpe, die uns damals produziert hat, die hat gesagt, hey, das ist ein Thema auch bei uns, das können wir irgendwie bringen und mach das mal.
Aber es gab auch Westmusik in der DDR. Auf jeden Fall. Und da habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, von dem ich ganz genau weiß, gefällt dir. Princess of the Universe von Queen und ich habe gelesen, du bist großer Queen-Fan, ne?
Unbedingt. Also Queen ist für mich wirklich die bedeutendste Band, mit der bin ich groß geworden. Vielleicht auch deswegen, weil wir ja damals im Thomanerchor gesungen haben und weil da sehr viel, was wir eben auch gehört haben, sehr viel mit Chorsätzen gemacht worden ist. Und weil die wirklich, also Freddie Mercury war so ein großartiger Sänger, ich glaube, unerreicht bis heute.
Genau, das sind die Sänger, die man nicht covern kann. Immer wenn ich irgendeine Band gehört habe, die versucht hat, Queen zu covern, war es eine Lachplatte. Es gibt einen, der es kann, aber ansonsten wirklich ist es unheimlich schwer, das irgendwie nachzusingen. Das ist einfach grandios. Wie ist man denn an diese Musik gekommen?
Ja, da waren wir natürlich privilegiert. Ich habe eben schon gesagt, wir Thomanerchor, wir sind in den Westen gereist. Thomanerchor ist ein Knabenchor in Leipzig, der Johann Sebastian Bach vor allem gesungen hat oder nach wie vor singt. Und wir sind damals wirklich in die Bundesrepublik gereist. Wir sind nach Japan geflogen. Die Japaner sind voll abgegangen und sind volle Bach-Fans. Und wir waren in vielen Ländern und haben dort eben, ich habe mir zum Leidwesen meiner Eltern immer Queen-Platten mitgebracht, weil ich irgendwann mal was gehört hatte von denen und fand das total geil. Die zweite Platte oder die dritte Platte mit Killer Queen und habe mir dann alle Queen-Platten gekauft und war deswegen, ja, die war wirklich auch heiße Ware sozusagen, weil jeder wollte sich überspielen, auf Kassette ziehen. Und ich habe die dann irgendwie, weil ich ja eigentlich Schlagzeug gelernt habe, Schlagzeug studiert habe, ich habe irgendwann, ich glaube 1987 oder 86, habe ich all meine Queen-Platten verkauft, 12 Stück für jeweils 100 Ostmark und habe mir dafür mein erstes Schlagzeug gekauft.
Okay, 100 Ostmark ist relativ viel, ne?
Ja, doch, also war echt viel Geld.
Also so von der Kaufkraft her, so ich habe Ende der 80er gelernt, so 1:7 irgendwie sowas, kann das sein?
1:7, 1:10 manchmal, ja, auch, okay. Manchmal auch 1:5, das schwankte, glaube ich, immer.
Ja, okay. Also das ist schon, das 1000 Mark damals, das ist schon, also oder ja, 800.
Ja, wenn du musst es halt auf Monatslöhne hochrechnen, das ist unheimlich
schwer. Ja,
unheimlich
schwer. Aber egal, aber es ist viel Geld, sagen wir so. Es ist jedenfalls viel Geld, ja. Also Sebastian, du warst da in der Lage dann auch du warst dann auch in der Lage, Westplatten mitzubringen. Aber ihr habt ja auch Westradio gehört. Also du hast gesagt, Westradio gab es in Leipzig auch, ne?
Ja, klar. Wir konnten, wie gesagt, SFB konnten wir hören, Senderfreies Berlin. Wir konnten auch Sachen aus Bayern hören, aus Franken, aus Hof. Da strahlte eben immer irgendwas ab. Aber irgendwann später gab es dann eben auch im Osten einen Jugendsender, der wirklich sehr cool war. DT64, Deutschlandtreffen 64. Und das war ein Sender, der wirklich genau das befriedigt hat, wonach die Kids im Osten gesucht haben. Nämlich wirklich ganze Platten spielen. Da gab es Sendungen, die hießen Musik für den Rekorder, die richtig dafür da waren, Sachen auszuspielen, ohne dass irgendein Moderator reingequatscht hat. Und da hingen die Leute dann wirklich vor ihren Kassettenrekordern und haben dann auf Play und Record gedrückt und haben sich die Musik von da gezogen.
Wir haben das im Westen auch gemacht.
Ja, wir haben uns immer wahnsinnig über die Moderatoren geärgert.
Ja, ja, die haben ja absichtlich reingequatscht, damit man das
genau
nicht mitschneidet.
Nee, das war, glaube ich, nicht Absicht. Das hängt ja mit dem Musikfluss zusammen. Das stand einfach, das stand nicht im Vordergrund, dass man den Leuten ermöglichen wollte, sich die Musik zu kaufen oder nicht kaufen zu müssen. Das stand nicht im Vordergrund, sondern es stand einfach der Fluss in der Musik mit der Moderation zusammen, das zu verbinden. Und deshalb haben Moderatoren bei uns in den 80ern und heute ja auch noch, wir machen das ja bei uns auch immer in die Musik reingequatscht und das war beim Aufnehmen unheimlich anstrengend, da schnell zu reagieren und das brauchte man bei DT64 in der Tat nicht. Ich konnte es nur leider nicht empfangen. Ich habe davon nur gelesen, dass die das machen, diese Musik für den Rekorder, wo dann quasi das Fade-Out bis hinten lief und dann erst der Moderator anfing zu reden.
Ja, es ist ulkig, Sebastian, dass die Sensibilität dafür, die Musik, also oder diese Leidenschaft, diese Musik auf Kassette aufzunehmen, im Osten wie im Westen im Grunde genommen von der Haltung gleich war, aber aus ja, unterschiedlichen Gründen, weil Westradio, um eben an die Sachen zu kommen, die nicht so verfügbar waren oder eben ja, ne, diese extra Sendung in DT64.
Gut, bei uns war es immer eine Frage.
Ich muss ehrlich sagen, also es war bei uns auch so, also ich habe jetzt, wenn ich jetzt heute mit Freunden aus Westdeutschland darüber rede, über die Zeit von damals, wenn ich dann sage, ja, wir hatten das ja damals alles nicht und wir konnten uns die Platten eben nicht einfach so kaufen und du konntest dir ja alle Platten kaufen, dann kriege ich ganz oft zu hören, dass die mir dann sagen, ey Baby, halt echt mal einen Ball flach, ich konnte mir überhaupt nicht alle Platten kaufen, weil ich hatte die Kohle einfach nicht.
Ich wollte es gerade sagen,
Das hörte da auf, wo das Taschengeld zu Ende war.
20 genau. Mark oder so für eine Platte, also das hast du einmal im Monat machen können, aber da musstest du auch schon überlegen, welche Platte.
Ich habe mal eine 2 in Mathe geschrieben, 1984, was bei mir toll war. Und da hat meine Mutter gesagt, okay, jetzt kannst du dir eine Platte kaufen. Weißt du, was ich mir gekauft habe? The Works von Queen mit Radio Gaga drauf.
Ja, cool.
Also das Gefühl war auch so. Aber ich wollte nochmal eine andere Perspektive reinbringen, weil wir von DT64 gesprochen haben. Und zwar die DJs in der DDR, die es selten gab, die nannten sich, ich glaube, Schallplattenunterhalter. Ja. Und ich habe
die hatten auch das als Abkürzung. Bei uns war es der DJ, da war es wie SPU, ne?
Ja, SPU, Schallplatten
und Schallplatten. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Also da muss ich auch mal ehrlich sagen, also ich glaube, dass das immer so auch so halbe Legenden sind. Also das stimmt zwar bestimmt irgendwie, aber es haben sich alle Leute auch bei uns darüber echt totgelacht und lustig gemacht. Also es hat am Ende keiner wirklich im wahren Leben gesagt. Also,
natürlich
hieß nicht Schallplatten, das war auch ein DJ.
Das war auch ein DJ.
Ja, dann logen.
Ah, okay.
Ja. Ich hab mit einem gesprochen im Vorfeld, nämlich mit Dirk Sipp aus Thüringen und der ist heute auch Radiomoderator, ist ein Kollege vom Privatfunk. Aber damals war er einer der jüngsten Schallplattenunterhalter der DDR und der hat mir auch was zu DT64 erzählt.
Es gab eine Mitschnittsendung bei DT64, alle 14 Tage die Podiumdiskothek, die war direkt für Discjockeys, also für Schallplattenunterhalter, war die konzipiert und da liefen ein paar Westtitel, auch Osttitel, aber und die Westtitel, die durfte man mitschneiden und musste die dann einreichen bei der AWA, das ist Pendant zu GEMA, und konnte pro Spielminute 20 Pfennig dafür bezahlen und durfte dann die Titel abspielen.
Und Dirk hat auch erzählt von in Anführungszeichen verbotener Musik in der DDR, also von nicht lizenzierter. Das war doch auch so, dass die Sachen, die auf dem Amiga-Label im Osten rausgekommen sind, dass man die nicht immer gekriegt hat, Sebastian. Die waren ja durchaus Mangelware, ne?
Die waren Mangelware, weil es waren immer sehr kleine Auflagen. Und ich habe damals mal öfter in einem Plattenladen gearbeitet in Leipzig und saß sozusagen an der Quelle. Und das war schon ziemlich cool. Das war für mich auch ein Grund, da zu arbeiten. Das war ein Schülerjob, den ich gemacht habe. Und das war für mich echt der Grund, dass ich gedacht habe, ey, da kommst du immer an all die Platten ran, die es eben nur in einer geringen Auflage gibt. Und es gab ja, es kam eine Lindenberg-Platte sogar bei uns raus, es kam Highway to Hell von AC/DC, es kam immerhin. Es kam ganz viel, es kam Procol Harum, es kam Queen, kam auch ein Sampler raus, kamen wirklich verschiedene Sachen raus, aber die waren eben so in so einer kleinen Auflage, dass die sofort vergriffen waren. Und wenn du da an der Quelle gearbeitet hast, dann konntest du eben dir und deinen Kumpels das Zeug besorgen, den richtig guten Stoff.
Boah, das wäre auch ein Job für mich gewesen. Ich wollte in meinem Plattenladen arbeiten, aber das hat irgendwie nicht geklappt.
Nee, ich nicht. Ich hatte ja am Ende der 80er Jahre habe ich dann ja schon Musik gemacht und konnte damit schon so viel verdienen, dass ich mir dann doch Platten kaufen konnte.
Ja, ich habe dann für die Zeitung geschrieben und habe dann so 100 bis 150 Mark mehr gehabt und dann konnte man schon die eine, es waren dann schon CD-Zeiten. Das war schon cool. Kurz nochmal zum DJ Dirk Sipp, also zum offiziellen Schallplattenunterhalter. Der hat mir auch erzählt, sie dürften dann, wenn die dann in so Clubs, würde man hier sagen, also wenn sie dann Platten aufgelegt haben, dürften sie im Prinzip ja nur Ostplatten auflegen. Aber damit ist man nicht weit gekommen, weil die Lizenzplatten eben Mangelware waren. Die haben aber alles aufgelegt, was im Rahmen des Möglichen war.
Nun war es natürlich einfach, wenn man eine Highlife, so hießen damals die Sampler im Westen, die großen Hits hatten, wenn man die aus dem Westen, wenn die Oma die mitgebracht hat, das war natürlich schön, dann, also ganz ehrlich, wir haben die auch gespielt, aber es war verboten. Also die durften wir eigentlich nicht auflegen. Und ich hatte immer so zwei Stühle mit einer Lehne hinter mir stehen auf der Bühne, wo die Schallplatten draufstehen, damit man die schön durchblättern kann. Und der eine Stapel, das waren die Westplatten, die Oma mitgebracht hat, da hing immer eine Jacke drüber. Ja, so dass man die nicht einsehen konnte. Und wenn jemand fotografiert hat, dass man das eben nicht sieht. Ja. Aber natürlich haben wir Schallplatten eingesetzt, weil das ja viel einfacher war, damit umzugehen, schneller einen Titel finden und so. Und deshalb war das schon Glück, wenn man eben eine Tina Turner, Michael Jackson LP seinen eigen nennen konnte. Ansonsten haben wir Band abgespielt und die Musik haben wir ja aus dem Radio aufgenommen, auch aus dem Westradio. Aber ganz ehrlich, man durfte sich eben nicht erwischen lassen, wenn man da einen Titel gespielt hat, die nicht lizenziert waren, die eben nicht in dieser Podiumdiskothek gelaufen sind oder die nicht im Ostblock gepresst wurden.
Und er ist nicht erwischt worden, hat er mir noch gesagt. Also die hatten da so ein Vorwarnsystem. Ich weiß nicht, Sebastian, ob du das kennst, wenn da einer von der Stasi oder so mit einem Ausweis.
Wobei ich manchmal auch denke, vielleicht wollten sie die auch gar nicht erwischen.
Ja, er hat so. Ich weiß nicht. Er hat gesagt, wenn dann jemand mit Ausweis irgendwie umsonst reinkam, dann haben die eine Vorwarnung gekriegt, aber es ist nichts passiert.
Aber ich meine,
ja, ich muss auch ehrlich sagen, also ich verstehe das alles und ich kann nur sagen, ich kenne das so extrem nicht. Und es ist heute immer sehr leicht irgendwie zu sagen, hey, das war damals Stasi und was weiß ich was. Ich will das, wie gesagt, alles überhaupt nicht relativieren, wirklich nicht. Und ich will vor allem den Leuten irgendwie garantiert nicht irgendwie vor den Kahn fahren, die damit wirklich Stress hatten, ja. Aber ich glaube, dass gerade in der Musikszene war das, vor allem in meiner Zeit, vor allem dann irgendwie eben in den Ende 70er, Anfang 80er Jahren oder bis zum Mauerfall eben lange nicht mehr so extrem. Also ich weiß, dass es irgendwie eine Quote gab, dass man 60-40 spielen muss. Also man musste irgendwie 60% Ostzeug spielen und 40% Westzeug. Oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Ja, die haben da auch nicht mit der Stoppuhr gestanden. Also
nee, auf jeden Fall nicht. Und ich will nur wirklich irgendwie davor warnen, dass man jetzt die Zeit der DDR darauf reduziert, dass das alles irgendwie eine gruselige und graue und ohne Musik und ohne Tanz und ohne Lachen und ohne irgendwas schön war. Also ich will, wie gesagt, nichts relativieren, aber ich möchte trotzdem immer wieder sagen, es erzählen sich im Nachhinein immer sehr gut Geschichten zu sagen, ja, es war alles ganz schön schrecklich. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Aber vielleicht kann ich das auch nur machen, weil ich, wie gesagt, Jahrgang 66 bin und nicht Jahrgang 46, weil ich eben die Hardcore-Zeiten nicht kenne. Aber ich verteidige immer wieder meine Kindheit und meine Zeit, die ich damals hatte. Und will jetzt bitte, bitte echt nicht als irgendwie DDR-Nostalgiker rüberkommen, sondern will einfach nur sagen, Leute, lasst uns gucken, es gab hier und da gute Sachen, es gab hier und da echten Schwachsinn. Und deswegen, hey, wir sind alle miteinander froh, wie es bis heute gekommen ist, dass wir heute in einem vereinigten Deutschland leben und dass es die verfickte Mauer nicht mehr gibt. Entschuldige mir das Wort, aber anders geht das da leider nicht. Und da bin ich echt sehr glücklich drüber und sehr froh drüber. Und wir sollten irgendwie gucken, dass wir uns nicht, ja, dass wir nicht rückblickend irgendwie Legenden erfinden, die eigentlich gar nicht so stimmen.
Ja, es kann auch sein, dass dieser, was sich ja auch da mitteilt, ist so ein bisschen auch so ein Spaß an der Subversivität, also am Spaß, am Umgehen von diesen angeblichen Zensuren, und vielleicht hat schon gar keiner mehr so genau hingeguckt. Weißt du, dass es mehr oder weniger auch so ein Sport war?
Nein, es gab ganz sicher eine Zensur. Das,
ja,
ist wirklich, das ist wirklich Fakt, dass es die gegeben hat. Aber trotzdem muss man aufpassen. Also man konnte die eben auch mit Humor umgehen. Ja, man konnte da wirklich eben auch irgendwie, also wie wir das gemacht haben. Wir haben da gesagt, nö, ist uns eigentlich ehrlich gesagt egal. Wir singen unser Zeug, wir singen unsere Inhalte, wir verpacken sie nur. Und das war, hat auch, wie gesagt, zu einer Art von Kreativität geführt, die ja auch in irgendeiner Weise fruchtbar war.
Ja. Und genau deshalb sprechen wir ja heute mit dir, weil Bernd und ich, wir sind Wessis, wir kennen das nur aus Erzählungen. Für uns sind das, ich bin einmal in der DDR gewesen und das war schon irgendwie sehr ungewohnt und für mich auch ein bisschen gruselig.
Ja, wobei wir, ja, stimmt, aber die Grenzformalitäten waren sehr gruselig.
Ja. Genau. Aber wir hatten ja keinen Kontakt zu
irgendwie normalen. Aber ich hatte damals auch schon Spaß an der Musik. Aus dem Osten, tatsächlich. Also an diesen, an City und sowas hatte ich in den 80ern auch großen Spaß. Also
ja, ich habe auch Pudis und Karat gehört. Also weiß ich definitiv, dass ich die das Album der Blaue Planet zum Beispiel, das kam in den frühen 80ern raus. Das habe ich damals schon gern gehört.
Songs, ja,
das ist, ja. Es kam halt, man hat halt nicht so viel gehört. Das ist ein bisschen schade. Ich würde gerne mal auf ein Musikphänomen in der DDR kommen, das aus dem Westen kam und von dem ich weiß, dass es sehr, sehr populär war, weil ich Freunde auch in Dresden habe, die auch zu dieser Fankultur gehört haben, nämlich die Depeche Mode Fankultur. Also eine der populärsten Bands in der DDR überhaupt. Also das war Stripped von dem Album Black Celebration. Wir sind da im Jahr 1986 und das ist schon dieser Industrial Sound von Depeche Mode, wo die viel mit Samples gearbeitet haben. Und gerade in der DDR, das war eine riesen Fanbewegung gegenüber Depeche Mode für die Musik, für Synthie-Pop. Depeche Mode Klicken hat's gegeben, die gerne auch in den entsprechenden schwarzen Klamotten rumgelaufen sind, sich organisiert haben landesweit. Sebastian, hast du irgendeine Erklärung dafür, warum gerade Depeche Mode, warum dieser etwas düstere elektronische Musikstil damals so eingeschlagen ist?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so genau. Zumal ich, auch wenn ich von mir ausgehe, am Anfang stand ich da überhaupt nicht drauf, muss ich ehrlich sagen. Also als das alles frisch und alles neu war, ich war immer eher der Rock-Fan. Ich stand immer mehr auf Queen und die Purple und Led Zeppelin und was weiß ich was. Irgendwie, also wirklich die härteren Sachen. Und für mich war elektronische Musik damals nichts. Ich habe das erst später verstanden, kann ich auch rückblickend wirklich so sagen. Und ich bin heute ein großer Fan von diesen Sachen. Ich habe Depeche Mode mehrmals live gesehen und finde das ganz großartig. Und warum das im Osten so ein wahnsinniger Kult war, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht wirklich irgendwie an dieser, dass man sich damit auch äußerlich so gut zeigen konnte, dass man, wenn man sich eben so schwarz angezogen hat, wenn man die Zeichen, wenn man DM irgendwie irgendwo hingeschrieben hat, dass man da sozusagen so ein Wiedererkennungsding hatte. Aber am Ende ist, glaube ich, Musik immer eine Sache, die eben irgendwie emotional funktioniert und die du nicht wirklich erklären kannst, warum das so ist. Warum berührt dich irgendwas? Warum berührt das so viele Leute? Warum haben die Leute im Osten, gibt es ja auch eine wunderbare Dokumentation drüber, die Depeche Mode in der DDR, was da wirklich für ein Kult abgegangen ist.
Ja, die kenne ich auch. Genau, die ist super. Und die These in dieser Dokumentation ist vom MDR, bin ich relativ sicher. Die sagen da,
So Freiheitsgedanke.
Ein Freiheitsgedanke und ich sage mal, der Alltag in der DDR, auch mit der Architektur und dass nicht alles so in Schuss war, die Depeche Mode Musik mit ihrer leicht düsteren Note sei der Soundtrack für dieses Lebensgefühl gewesen. Und gleichzeitig hat man sich zugehörig gefühlt. Das ist die These, die in dieser Dokumentation verbreitet wird.
Das kann wirklich sein, man vergisst ja selbst doch sehr viel. Ja, also es war ja wirklich so. Also ich hatte damals eine Freundin aus Braunschweig, die oft nach Leipzig gekommen ist und die mir immer gesagt hat, wenn ich nach Leipzig komme, wenn ich in den Osten allgemein komme, fühle ich mich immer wie in so einem alten Fassbinder-Film. Es kommt mir immer vor, ich fahre aus Color in Schwarz-Weiß. Ja? Und das war wirklich so. Es gibt heute auch Bildbände, zum Beispiel von Leipzig, von meiner Heimatstadt Leipzig, wo auf der einen Seite Bilder von früher sind, auf der anderen Seite Bilder von heute. Und du denkst wirklich, das eine ist schwarz-weiß, das andere ist Farbe, aber es sind beides Farbfotos, ja. Und es ist einfach der Smog und es ist einfach das Graue, die wirklich verfallenen Häuser. Das verdrängt man oft, das vergisst man oft, weil es heute eben alles ganz anders aussieht. Aber das sollten wir nicht vergessen, weil wir schon, hey, es war scheiße, Leute, ehrlich. Es war wirklich ein zusammenbrechendes Land und es war eine kaputte Welt. Und dass du dir da natürlich irgendwie was geholt hast, dass du da rausgucken konntest, ja, das verstehe ich total gut.
Ich meine, dann, als die Dämme zu brechen begannen, ja, war ja auch noch 1988 dann schon Depeche Mode in der DDR live und haben ein Konzert dort gegeben.
Genau, ein Konzert gab es da, ja.
Ein Konzert, Seelenbinderhalle war das in ja. Ost-Berlin. War wohl auch ein ziemliches Ereignis. Ich war natürlich nicht dabei, aber es muss irgendwie so gewesen sein, dass die halt, es war von der FDJ veranstaltet, die halt gedacht hat, wir machen mittels dieses Konzertes, vermitteln wir ja, dass wir, also wir machen uns beliebt dadurch, dass wir dieses Konzert veranstalten. So war die Idee, aber letzten Endes haben dann die Jugendlichen doch eher die Band gemocht und nicht den Veranstalter. Und das hat sich eigentlich jetzt nicht so bewahrheitet, wie sie sich das vorgestellt haben, zumal dann wohl auf dem Schwarzmarkt die Karten, die ursprünglich eher vergeben wurden für kleines Geld, unheimlich teuer gehandelt wurden, weil halt viele dieser frenetischen Fans von Depeche Mode unbedingt bei diesem Konzert, bei diesem Ereignis dabei sein wollten. Und es war wohl auch ein Riesenkonzert. Also ich war ja also leider.
Einmalige Gelegenheit.
Einmalige Gelegenheit, die zu sehen.
Aber normalerweise kann man so an solche Karten nicht ran, Sebastian, oder?
Nee, man kann man auf jeden Fall nicht ran. Also ich musste eben auch gerade dran denken, weil wir vorhin bei Queen waren, ja. Das einzige Konzert von Queen, zu dem ich hätte gehen können, war das legendäre Konzert in Budapest, okay, 1986, ja. Und ich wäre da garantiert auch hingepilgert und hätte alles so gegeben, aber es ging nicht, weil, du hast es vorhin angesprochen, ich war in der Zeit bei der Armee. Also ich war 1,5 Jahre bei der NVA, was Pflicht war, wo es sehr, sehr schwer war, da irgendwie rauszukommen und das nicht zu machen. Da konntest du nur total verweigern und dann hättest du nicht studieren können, wie auch immer. Also das war wirklich damals nicht leicht, irgendwie einfach zu sagen, ich verweigere den Wehrdienst. Aber ich war eben bei der Armee. Ich war für 1,5 Jahre weggeschlossen und weggesperrt. Und das hat mich tierisch geärgert, weil ich hätte wahnsinnig viel drum gegeben, Queen in Budapest zu sehen. Also es wurde dann ja auch ein Video von gemacht, wurde eine Platte gemacht. Aber dabei zu sein ist doch was anderes. Also ja. Ich habe Queen niemals in meinem Leben live gesehen.
Das ist ja traurig.
Das Konzert übrigens von Depeche Mode in Berlin wurde von einem ungarischen Konzertveranstalter eingefädelt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt derselbe ist, der dann da auch Queen veranstaltet. Das liegt natürlich nahe. Weil, ich meine, es ist ja auch erstaunlich, dass so eine Band wie Depeche Mode, wie soll man die bezahlen? In der damaligen Zeit. Klar, die machen
mit Meißner Porzellan.
Damals waren halt Konzerte noch günstiger, weil die halt damit Werbung für ihre Platten gemacht haben. Und deshalb waren Gagen nicht so astronomisch, wie sie heute sind. Und ich habe die Zahl gelesen, dass sie in Ost-Berlin damals gespielt haben für 5.000 Westmark. Das war natürlich für eine Band wie Depeche Mode lächerlich. Ein Witz, aber trotzdem haben die das irgendwie gerne gemacht. Auch Queen wird in Budapest nicht normale Gagen bekommen haben.
Nee, ich weiß, dass das immer irgendwie auch, es gab solche Sachen, also ich habe das nur gehört aus einem anderen Genre, was eher so ein Schlager war oder eben Liedermacher. Ich weiß, dass irgendwie Leute wie Katja Epstein oder irgendwelche deutschen Künstler, westdeutschen Künstler, die haben sich dann eben mit irgendeinem Blütnerflügel bezahlen lassen oder so. Die haben sich sozusagen mit Naturalien okay. bezahlen
ja,
lassen.
Ich habe eben Meißner Porzellan aus Gag gesagt. Ich weiß, dass das bei Katja Epstein tatsächlich so war. Ich habe damals einen Artikel irgendwo gelesen in so einer Programmzeitschrift, wo drin stand, sie wird in Naturalien in sowas bezahlt, weil die Ostmark halt nichts wert ist im Westen.
Ja, gut. Ja. Ein schöner Flügel.
Ja, ja,
ja. Würde ich auch manchmal als Gage nehmen. Ja. Ne?
Sie hat Porzellan unter anderem gekriegt. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Kultur des Synthie-Pop in der DDR. Ich habe einen Kumpel in Dresden. Und der steht auch auf diese Musik, also das haben wir so ein bisschen gemeinsam. Ich hab noch eine Platte mitgebracht, also eigentlich sind die als Platte rausgekommen. DDR Synthie-Pop, also Agentur Merkur aus Leipzig.
Die kenne ich gut.
Aus Leipzig, offenbar stark beeinflusst von Depeche Mode und von Camouflage. Ja. Das hört man auch sehr deutlich. So haben die damals geklungen. Also das, ja. das ist kurios, die sind damit im DDR-Fernsehen aufgetreten, das ist nie als Platte rausgekommen, aber trotzdem hat mir mein Kumpel aus Dresden den Tipp gegeben, hier guck doch mal danach, und ich habe wirklich über einen ARD-Programmaustausch aus dem alten DDR-Radioarchiv dieses Ding rausziehen lassen, damit wir das hier hören können. Du kennst die Agentur Merkur aus Leipzig?
Ich kenne mindestens zwei von denen sehr gut, ich kenne Raik Hessel und ich kenne vor allem auch Jochen Hempel. Jochen Hempel ist heute Galerist, ist heute in normaler Reihe unterwegs sozusagen. Und das ist natürlich alles eine Kunstszene, die es damals auch gegeben hat. Und was, also in Leipzig gab es immer eine sehr florierende Musikszene, vor allem aber eben auch so eine Punkszene. Da gab es wirklich sehr viele Bands, die es heute teilweise auch noch gibt, wo es jetzt mal so ein Revival gab, wo man eben, ja, wo man versucht hat, Musik zu machen, vorbei an staatlichen Stellen, ja. Was auch irgendwie nicht unmöglich war, ja, was immer irgendwie ging, wo du dann Geheimkonzerte gegeben hast. Und ich muss trotzdem sagen, ich kam damals aus einer anderen Szenerie. Ich komme wirklich eher aus der Klasse, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Thomanechor. Und da waren wir, bis wir Abi gemacht haben, bis wir 12. Klasse waren, waren wir schon irgendwie unter einer Glaskugel. Und es war damals für mich extrem spannend, irgendwie in diese andere Welt einzutauchen und auf einmal zu merken, hey, es gibt nicht nur die Hochkultur mit Johann Sebastian Bach und mit großen Konzertsälen, sondern es gibt eben auch eine Subkultur, in der sowohl Punkrock als auch elektronische Musik stattfinden. Und da langsam reinzuriechen und da irgendwie die Grenzen zu überschreiten, das war für mich extrem spannend.
Hast du dann auch gemacht? Aber ich habe mich gefragt.
Das klingt halt, dass die Musik schon gut, ne? Das klingt ist eine Mischung, würde ich mal sagen, zwischen Depeche Mode und Kraftwerk.
Ja, ja, und also die Stimme, also er imitiert fast den Camouflage-Sänger Markus Mein, wenn ich das jetzt mal aus meiner Warte sagen darf. Und von meinem Kumpel aus Dresden weiß ich das auch, dass die da drauf gestanden haben. Aber diese Aufnahme, also wie gesagt, im alten DDR-Radioarchiv ist das drin. Ging das, dass man dann da irgendwas aufgenommen hat? Ich habe nicht verstanden, warum das dann nie rausgekommen ist.
Es war extrem schwer, Sachen aufzunehmen. Also das war es im Westen auch. Also ich habe jetzt das Buch gelesen von dem Micha Schöneberg über Rio Reiser, über die Zeit in West-Berlin in den 80er Jahren.
Tonsteine Scherben, noch vor seiner Solokarriere, ne?
Ganz genau, ganz genau. Und es war auch damals schon extrem schwer, Musik aufzunehmen. Heute kann jeder Musik aufnehmen, heute hat jeder seinen Rechner und kann Musik programmieren oder aufnehmen und es ist sehr einfach. Und damals war es im Osten oder im Westen, völlig egal, war es total kostenintensiv, erstmal ein Studio zu mieten und da aufzunehmen. Im Osten gab es dafür den Rundfunk. Der Rundfunk der DDR, der hatte Tonstudios sowohl in Berlin als auch in Leipzig, als auch in Dresden, in vielen Städten. Und da konntest du als Band hin. Also wir haben unsere ersten Lieder auch beim Rundfunk der DDR aufgenommen.
Ah, okay, das erklärt es, warum diese Sachen da im Archiv noch vorhanden sind.
Erstens, das
war einfach als Tonstudio quasi. Haben die dann ihre Studios zur Verfügung gestellt?
Genau, das war ein Tonstudio, toll, wo du dann hingekommen bist und wo du irgendwie 4 Stunden Zeit hattest und dann, das war alles auch wirklich ziemlich chaotisch, weil da wirklich Leute saßen, die eigentlich überhaupt keinen Zugang zu der Art von Musik hatten, ja. Und du musstest eben selbst dich kümmern, wie irgendwas klingt und wie irgendwas läuft, aber das hast du irgendwie, du wolltest das eben unbedingt. Und dass es mit den Platten so schwierig war, lag daran, dass es nur ein einziges Label gab. Es gab nur Amiga, die waren konkurrenzlos und die haben so ein bisschen Cäsar-mäßig, Daumen hoch, Daumen runter, entschieden, du machst eine Platte oder du nicht. Ja.
Aber die Aufnahme, ne, die wir gehört haben von Agentur Merkur, die klang absolut professionell. Also das stand jetzt von der Klangqualität her den Sachen aus dem Westen in nichts nach.
Wir sind ja jetzt in den 80ern, das ist ja die Zeit der großen Bandmaschinen. Ne? Da sind wir ja noch bei, was weiß ich, 24 Spur, 18 Spur Bandmaschinen, die es gab. Und wenn man amateurmäßig Aufnahmen gemacht hat, gab es diese kleinen, ich weiß gar nicht.
Von Tascam Vierspur,
wo eine normale Kassette quasi Vierspur aufgenommen wurde. Ja, damit hat man Demos gemacht. Ja,
genau, also das klang da nicht ganz so gut, aber das war eine professionelle Aufnahme. Aber wir wollen nochmal zurück zur ganz großen Westmusik, Bernd.
Dann war ein legendäres Konzert 1988, auch Bruce Springsteen in Ost-Berlin vor 160.000 Leuten.
Ja, und ich war dabei.
Ehrlich? Oh, ja, super, da bin ich jetzt neidisch.
Da sind alle hingepilgert, die konnten. Und es war trotzdem jetzt auch wieder mehr so die Legende, weil ich war zwar dabei, aber ich war so weit hinten und da gab es keine Verzögerungs-PA, da gab es keine Delay-PA, da gab es vorne eine Bühne und da bist du eben einfach nicht rangekommen.
Ganz kleinen Moment mal, vielleicht hören wir dich da singen. Ich spiele mal was ein. Hören wir dich da singen?
Auf jeden Fall. Ich war jetzt vor ein paar Jahren wieder bei Springsteen im Olympiastadion in Berlin und da hat er davon erzählt, dass das für ihn er hat auf der Bühne wirklich da eine richtige Rede gehalten und hat gesagt, ja, was das für ihn für ein prägendes Erlebnis war.
Dass es so viele
Leute waren und dass es eben im Osten war und dass es für ihn ganz besonders war.
Er hat auf der Bühne auch eine kleine Rede auf etwas holprigem Deutsch gehalten. Ich spiele das gerade nochmal ein, dauert einen kleinen Moment, weil noch der Gesang am Anfang ist.
Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll zu spielen, wie auch Ost-Berliner. In der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden.
Erinnerst du dich, Sebastian?
Ich habe es nicht gehört, aber ich habe danach natürlich drüber gelesen. Ja, also ja, der Spruch mit den Barrieren war natürlich auch ganz klar auf die Mauer bezogen. Mhm. Und das konnte den Leuten keiner nehmen, die da irgendwas gemacht haben. Natürlich wurde ihnen vorher gesagt, hey, seid vorsichtig mit allem, was ihr politisch sagt. Aber natürlich hat jeder, der einigermaßen reflektiert war, hat da irgendeinen Spruch dazu gemacht. Und so ist Springsteen eben auch.
Und von Springsteen ist auch bekannt, dass er gesagt hat, er wollte eigentlich von Mauern, die fallen, sprechen. Ja. Aber sein Management hat gesagt, jetzt red nicht von Mauern, nimm wenigstens Barrieren. Naja. Damit er das nicht tut, sondern damit es da nicht einen Skandal gibt. Das war ja ein FDJ-Konzert, die das offiziell veranstaltet haben zur, ich glaube, neunjährigen Machtergreifung der Sandinisten in Nicaragua. Ja. Davon wusste Springsteen aber nichts.
Ja, das ist ein bisschen komischer Anlass irgendwie, so aus der Luft gegriffen zu dem
Jahr. Ich muss jetzt auch nochmal sagen, wegen Barrieren oder Mauern, am Ende ist das völlig egal, weil haben wir ja vorhin schon gesagt, die Leute im Osten, die waren so sensibilisiert, die hatten so feine Antennen für jegliche Botschaften. Also die haben das sofort verstanden, was damit gemeint war. Also ich weiß noch, dass ich irgendwie in der 89er-Zeit, ich bin ja aus Leipzig und habe sozusagen die Montagsdemos miterlebt. Das war zwar ein bisschen später, aber damals weiß ich noch, ich war irgendwie im Theater und es war irgendein klassisches Werk, ich glaube Schiller oder irgendwas, wo irgendwie auf einmal kam irgendwas mit Freiheit und da gab es Szenenapplaus an der Stelle, ja. Weil die Leute wirklich irgendwie, was diese ganzen Themen betraf, Freiheit und Mauerfall und irgendwie Osten und Westen, die waren so sensibel, dass man da alles dankbar beklatscht hat, dass in irgendeiner Weise in die Richtung ging.
Die Frage, die ich mir immer stelle, vielleicht hast du da auch eine Meinung dazu, hat die Musik und auch diese Gesten, die dann von Westmusikern kamen oder von Ostmusikern, die entsprechend zwischen den Zeilen ihre Botschaft rübergebracht haben, hat das irgendwie einen Anteil, dass die Mauer, der eiserne Vorhang dann gefallen ist? Hat das dazu beigetragen? Weil ich bin in der Zeit groß geworden, in der Musik noch was scheinbar verändert hat. Wie siehst du das jetzt mit dieser Themenlage?
Also erstens mal glaube ich, dass Musik nach wie vor auch was verändert. Also wir waren eben schon bei dem Kunstfreiheitslied von Danger Dan, ja, was für mich wirklich ein ganz wichtiges Lied im letzten Jahr war. Ja.
Doch vor Gericht mache ich das mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst breit gedeckt.
Und ich finde, solche Lieder sind wichtig und solche Lieder verändern immer irgendwie was. Man darf das natürlich niemals überschätzen. Man darf niemals irgendwie denken, Musik kann die Welt retten. Aber natürlich haben die Hippies damals gedacht, hey, wir beenden den Vietnamkrieg, indem wir Peace and Love sagen, indem wir kiffen und indem wir irgendwie Musik machen. Und natürlich könnte man jetzt auch extremst scherzhaft sagen, David Hasselhoff hat mit I've Been Looking for Freedom dafür gesorgt, dass die Mauer gefallen ist. Haha. Ja, also das ist natürlich, also ich bin mir sicher, dass irgendwie ganz viele kleine Dinge zusammenkommen. Ja, und dass irgendwie, natürlich wirst du durch irgendwas angeknipst. Und wenn ich Musik höre und wenn ich Imagine von John Lennon höre, dann passiert irgendwas in mir drin. Und dann kommt irgendein, keine Ahnung, ein Gerechtigkeitsgefühl oder hey, ich möchte mich gern drum kümmern, dass keine Nazis mehr durch die Straßen laufen. Ich bin dadurch in irgendeiner Weise sensibilisiert. Und deswegen glaube ich immer dran, dass Musik oder Kunst im Allgemeinen natürlich die Leute anknipst, irgendwas zu machen. Aber dass sie jetzt, dass Musik dafür gesorgt hat, dass die Mauer gefallen ist, hey, ich weiß es nicht. Im Kleinen bestimmt auch irgendwie.
Na gut, 160.000 Menschen, es gab amerikanische Fahnen, die selbst gebastelt waren, die dort geschwenkt wurden. Möglich ist das schon sicherlich ein Statement. Klar. Sagt man dann nicht plötzlich, okay, jetzt schaffen wir dieses Regime ab oder die Regierung ab, aber es ist natürlich schon wichtig, man die Sichtbarkeit auch einfach, ne? Und wenn ein Bruce Springsteen da, er hat auf dem Konzert Chimes of Freedom gespielt von Bob Dylan, was ja auch ein sehr starkes Freiheitslied ist, ich weiß nicht, ob die es alle verstanden haben, aber das war natürlich auch deshalb da ausgewählt, diesen Titel, obwohl er ihn später dann in Berlin auch wieder gespielt hat, aber naja, ein großartiges Konzert letzten Endes.
Auf jeden Fall.
Was man aber sagen kann, ist, dass es eine Riesenbegeisterung an Musik, für Musik im Osten gab. Und kann man da was für die Zeit heute irgendwie mitnehmen? Also für was, heute ist es ja alles nur ein bisschen kälter irgendwie und die Riesenbegeisterung für Bands ist nicht mehr so da, ist alles sehr ausdifferenziert. Aber kann man aus dieser Zeit irgendwas mitnehmen?
Also ich weiß das gar nicht, ob das so ist. Ich glaube, alte Herrschaften wie wir drei reden gern davon, dass früher alles besser war.
Ja, war es ja auch.
Das ist irgendwie, nee Leute, ehrlich, da muss man mal, also ich kenne heute. Also,
in der Musik.
Also wenn du wirklich dich ein bisschen damit beschäftigst, was an neuen Sachen kommt und es kommen wirklich täglich neue Bands raus. Also wir klammern jetzt von mir aus mal Corona aus, weil Corona sorgt wirklich dafür, dass auch da, gerade in der Live-Szene, ganz viel stirbt und dass da ganz viele Sachen nicht stattfinden können. Aber wenn wir das jetzt mal ausklammern und wir wirklich einfach sagen, im Jahre 2022 ist nicht so viel anders als im Jahre 1980 oder 1970 oder 1960. Also natürlich ist Musik in irgendeiner Weise durch Streaming, durch Spotify, durch die Streaming-Dienste in irgendeiner Weise fastfoodiger geworden, aber andererseits ist Musik auch viel leichter erreichbar. Also ich glaube, dass es immer Leute geben wird, die sich in irgendwelchen dunklen Kellern treffen werden und die sagen werden, hey, wir erfinden hier was Neues, wir machen irgendwie neue Musik, wir machen irgendwas Neues, irgendwas, was aufrüttelt und was uns vor allem selbst kickt. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen Zeichen von der nächsten Generation oder sogar der übernächsten Generation ist. Ich will euch jetzt echt nicht zu nahe treten, mir selbst auch nicht, aber man darf echt nicht den Fehler machen zu sagen, früher war alles besser und heute gibt es das alles nicht mehr. Es gibt heute nach wie vor irgendwie einen Haufen kreativer Leute, einen Haufen junger Leute, die irgendwie, ja, die in den Startlöchern stehen. Und ich glaube daran, dass das immer so sein wird. Und dass es nur, was vielleicht auch wieder normal ist, die nächste Generation, die übernächste Generation nicht mehr verstehen. Ich glaube, als Depeche Mode damals rauskam, haben auch die ganzen alten Rocksäcke gesagt, was ist denn das für ein Krach, was ist denn das für ein Quatsch. Ja? Und das, hey, komm, das wird immer so sein. Und ich glaube, dass Kunst und Kultur immer weitergehen wird und dass da immer wieder neue Sachen erscheinen werden.
Also die Begeisterung für Musik stirbt nie. Vielen Dank, Sebastian Krumbiegel, für das Resümee. Ich glaube, da kann man gar nichts draufsetzen.
Ja, danke. Dankeschön.
Wir freuen uns, Bernd und ich freuen uns über Feedback auf die80er@swr1.de. Nochmal die80er@swr1.de. Lob und Kritik an uns. An Sebastian gibt's keine Kritik. Das war super.
Doch, bitte immer gern konstruktive Kritik, ja.
Vielen Dank, Sebastian. Und bei der Gelegenheit nochmal der Hinweis, es gibt immer noch ein aktuelles Prinzenalbum, Krone der Schöpfung, auch mit der wunderbaren Single Geliebte Zukunft. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen.
Ja, vielen Dank. Fahren Sie fort.
Die 80er, der Musikpodcast.